Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Na, Tag, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Und ich würde gerne mit deinem Einverständnis einfach mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ist das in Ordnung? Gut, denn manchmal gibt es ja unter unseren Hörerinnen und Hörern, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, die Sorge, oh, der Raphael, der erzählt immer so ein paar Anekdoten vorweg, was so gelaufen ist die Woche und so weiter. Und dann dauert das immer ewig, bis er zum Folgentitel kommt. Und ich würde das heute gerne einfach mal anders machen. Es soll heute im Kern um Kommunikation gehen. Es soll um das wichtigste Tool meiner Meinung nach gehen, was du für herausfordernde Elterngespräche brauchst, damit herausfordernde Elterngespräche herausragende Elterngespräche werden. Also, heute geht es darum, wie muss ich eigentlich kommunizieren? So, und jetzt mache ich eine Anekdote, ob du willst oder nicht, ist ja mein Podcast. Also, wir hatten vor 2 Wochen ein öffentliches Tagesseminar. Das hieß Krisenfester Elternprofi. Da konntest du dir ein Ticket für holen, da konntest du da abends, den ganzen Tag nach Hagen ins Arkadion kommen und wir haben einen richtig coolen Tag gemacht und haben Tipps und Tricks geteilt und Methoden und dann sind da Menschen rausgegangen und haben gesagt, bah, das hätte ich alles gerne mal 10 Jahre eher gewusst, dann wäre wirklich das ein oder andere, was ich kommunikativ vielleicht auch nicht gut gelöst habe damals, deutlich besser verlaufen. Ich habe zu Beginn dieses Tagesseminars so rumgefragt und zwar, was glaubst du, ist der Erfolgsfaktor für gute Elterngespräche? Und die Frage habe ich auch gleichzeitig auf Social Media gepostet. Und die Antworten im Seminar und auf Social Media waren ähnlich. Sie waren nur nicht das, worauf ich hinaus wollte. Erstmal vorweg, was waren die Antworten? Also, gesagt wurde, ein erfolgreiches Elterngespräch ist dann erfolgreich, wenn wir uns respektvoll begegnen können. Ja, sicher. Klar, machen wir einen Haken dran. Sind wir alle einverstanden mit. Dann kam, ein erfolgreiches Elterngespräch ist dann erfolgreich, wenn ich die Eltern als Experten einladen kann. Ja, natürlich, auch das ist vollkommen richtig. Das zielt ja grundsätzlich auf Haltung ab. Also mit welcher Haltung möchte ich Menschen begegnen und kriege ich das hin, Menschen mit einer positiven Haltung zu begegnen, wohlwollend zu begegnen, auch wenn ich sie zum Mond schießen könnte, wenn die fragen, warum gleich nochmal und wenn ich tatsächlich mit gravierenden vielleicht Umgangsformen dieser Eltern mit ihren Kindern nicht einverstanden bin, kriege ich das trotzdem hin, diese Menschen als Menschen zu betrachten, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten für ihr Kind das Beste geben. Also neben Respekt kann ich mit Haltung in solche Gespräche gehen, kann ich erhobenen Hauptes in so ein Gespräch reingehen und kann ich mein Ego im Griff haben. So, da machen wir auch mal einen Haken dran, weil ich glaube, in diesem Podcast haben wir schon so viel über das Thema Haltung geredet und wie schwer es ist, mit seinem eigenen Ego da ein bisschen pari zu sein. Ne? Also der größte Verhinderer von gelungener Kommunikation und von wirkungsvoller Kommunikation, das ist ja unser Ego. So, aber das war alles nicht das, worauf ich hinaus wollte. Dann wurde noch sowas gesagt wie, ja, eine gute Vorbereitung ist natürlich wichtig, dass ich mir einen Plan mache, dass ich vielleicht im Vorfeld auch mal kurzen Gedanken daran verschwende, was kommen denn da gleich für Eltern, was ist denen wichtig, was sind ihre Ressourcen, was sind ihre Bedürfnisse, damit ich da in der Kommunikation drauf achte. Auch vollkommen richtig, immer noch nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und dann sagte jemand, ich glaube, es ist die Art und Weise, wie ich rede. Und da habe ich gesagt, genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, und das ist quasi jetzt auch schon Sinn und Zweck dieser Podcast-Folge, ich glaube, das wichtigste Tool in Kommunikation ist Rhetorik. Es ist die Macht der Worte. Rhetorik ist etwas, was ich als Erzieher in der Ausbildung gerne viel, viel eher gelernt hätte. Ich hätte gerne viel, viel eher verstanden, wie wichtig die Macht der Worte ist, wie unfassbar krass der Unterschied in einem Gespräch ist, wenn ich aber verwende oder dieses Aber durch ein und gleichzeitig ersetze. Was für einen brachialen Impact es in einem Seminar im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen haben kann, wenn ich ein Mann durch ich ersetze. Also nicht man müsste mal, sondern ich müsste mal. Kommunikation wird so viel klarer dadurch. Und damit du ein bisschen nachvollziehen kannst, was ich damit meine und damit du ein bisschen was für deinen pädagogischen Alltag hast, damit das nächste herausfordernde Elterngespräch ein herausragendes Elterngespräch wird, dachte ich, ich teile dir einfach mal so meine Lieblingsrhetoriktechniken, wie ich das schaffe, Menschen zu überzeugen, wie ich Menschen besänftigen kann, wie ich Argumente entkräfte oder auch Eltern bestärke, ihre eigenen Argumente zu bringen. Und das vielleicht noch einmal vorweg. Wenn ich heute hier als pädagogischer Experte, was ein Titel ist, den andere Leute mir zuschreiben, nicht ich. Wenn ich aber heute als Experte hier sitze und über herausfordernde Elterngespräche rede und mit dir Rhetoriktipps teile und Kommunikationstechniken, dann muss ich eine Sache vorweg sagen. Du kannst mit jeder Technik extrem wirkungsvoll sein. Du kannst mit jeder Technik für Eltern gut sein. Du kannst mit jeder Technik für Kinder und für Prozesse gut sein. Du kannst jede diese Kommunikationstechniken aber auch, und das ist jetzt wirklich ein bewusstes Aber, du kannst jede dieser Techniken auch manipulativ einsetzen. Und deswegen wäre es mir ein Anliegen, dass du alles das, was ich heute hier als Tipps teile, als Einladung verstehst, mit Menschen immer grundsätzlich in einem positiven Prozess zu sein. Dass es nie um Manipulation geht, zumindest nicht in einem negativen Sinne. Um positive Manipulation kümmern wir uns heute noch. Aber es soll nie zum Schaden von Menschen eingesetzt werden, sondern immer nur zum positiven Zweck. Und damit müssen wir bitte ganz kurz einverstanden sein. Und jetzt teile ich dir mal was. Und ich teile zuallererst, wie das hier so üblich ist, eine kleine Anekdote. Wir reisen mal ganz weit zurück. Es ist kurz nach meiner Erzieherausbildung, in der ich über Rhetorik nur das gelernt habe, was wir alle mal von Schulz von Thun gehört haben. Habe ich ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen. Damals noch als Zivildienstleistender. Und in diesem Zivildienst hat mir jemand mal einen Satz gesagt, der für diesen Mitarbeiter wahrscheinlich gar keine große Bedeutung hatte, der mich aber wirklich unfassbar doll geprägt hat. Also ich weiß noch ganz genau, das war in so einer Übergabesituation, ne? Da saßen wir mit 15 Leuten am Tisch, haben irgendwie von Frühdienst an den Spätdienst übergeben und dann ist dieser eine Satz gefallen, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass ich jemanden nicht in den Arbeitsprozess bekommen habe. Und dann sagte dieser eine Mitarbeiter, Raphael, es gibt etwas ganz, ganz Wichtiges, was du lernen musst. Nämlich, nicht das, was du sagst, ist das, was du sagst, sondern das, was jemand hört, ist das, was du sagst. Boah, und das musste erstmal richtig sacken in mir. Ich habe das in dem Moment vielleicht gar nicht richtig verstanden und habe das dann auf der Autofahrt nach Hause, die ja damals ein bisschen länger war aus dem Sauerland, ganz lange für mich auseinandergedröselt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es bedeutet, ich muss auf mich und meine Kommunikation unfassbar doll aufpassen. Ich persönlich bin bis zu dem Tag immer davon ausgegangen, dass wir Menschen schon alle irgendwie gleich kommunizieren. Und wenn ich etwas sage, was ich in meinem Kopf verstanden habe, dann müsste das doch eigentlich jeder andere auch verstanden haben. Aber genau das Gegenteil ist der Fall und das musste ich so hart lernen. Wenn jemand sagt, nicht das, was du sagst, ist das, was du sagst, sondern das, was jemand hört, ist das, was du sagst, dann bedeutet das, wenn du einen Satz raushaust, dann kann der für dich eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Wirkung und eine ganz andere Reaktion provozieren als bei deinem Gegenüber. Und du glaubst gar nicht, was das für eine spannende Lektion für mich war. Seitdem versuche ich, auf meine Worte zu achten und versuche immer so zu kommunizieren, und das ist vielleicht schon Tipp 1, versuche immer so zu kommunizieren, dass du verstanden wirst. Das bedeutet, du musst dir im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie du etwas sagst, damit dein Gegenüber auch das Richtige versteht und keine falschen Schlüsse zieht. Ich mache dir mal ein Beispiel. Also du sitzt in dem Elterngespräch einer Mama gegenüber und du möchtest ihr sagen, Frau XY, schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns zu Beginn mal direkt reinstarten, damit wir keine Zeit verlieren. Ihr Sohn ist immer unkonzentriert und damit wird er sich grundsätzlich ganz schön viele Dinge verbauen. So, ich könnte mir vorstellen, was viele mit dem Satz sagen wollen, nämlich lassen Sie uns dabei hingucken, Ihr Kind hat ganz viele Ressourcen, an vielen Stellen fällt es ihm schwer, noch konzentriert zu bleiben und es wäre doch unfassbar schade, wenn dadurch irgendwie Möglichkeiten verbaut würden und wenn wir jetzt ein bisschen drauf achten, dann könnte das ja alles gehen. So, das ist das, was du sagen möchtest, was aber die Mama hört, wenn du sagst, ihr Sohn ist immer unkonzentriert und damit verbaut er sich grundsätzlich, ist, dass du pauschale Äußerungen triffst, die offensichtlich grundsätzlich so gemeint sind. Und die Reaktion der Eltern wird ja nicht sein, aha, okay, sondern wenn mich jemand mit pauschalen Aussagen konfrontiert, dann werde ich erstmal dagegen halten. Dann würde ich sowas sagen wie, nee, das stimmt ja gar nicht, zu Hause kann er das und so weiter und so weiter. Dann passiert alles das, was du möchtest. Wenn ich aber davon rede, wie wertvoll Rhetorik ist und wie achtsam wir mit unseren Worten umgehen müssen, damit wir auch richtig verstanden werden, dann müsste das gleiche Gespräch für den gleichen Sinn aber anders lauten. Dann müsstest du sagen, Frau XY, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Und bevor Sie sich jetzt Sorgen machen, dass es hier um irgendetwas Schlimmes geht, würde ich Ihnen gerne einfach eine Alltagssituation beispielhaft mal aufzeigen, in der mir etwas aufgefallen ist. Und ich möchte das mit Ihnen direkt von vornherein ansprechen, damit wir nicht hinten raus Schwierigkeiten bekommen und es irgendwann mal zu kleinen Herausforderungen wird. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Ihr Sohn in den ersten 10 Minuten häufig, nicht immer, keine Sorge, tief durchatmen, häufig dazu neigt, sich ablenken zu lassen und unkonzentriert ist. Und ich mache mir an dieser Stelle einfach nur Sorgen. So, jetzt verstehe ich die Reaktion von vielen Menschen, die jetzt schon sowas haben wie, boah, das waren aber 7 Minuten mehr, als ich mit meinem Satz verwendet habe. Ja, vielleicht waren das 7 Minuten mehr. Vielleicht habe ich ja statt 20 Wörtern 400 Wörter gebraucht, um das Gleiche zu sagen. Und gleichzeitig habe ich mir mit meinem Satz viel mehr Mühe gegeben, um zu verhindern, dass die Mama mich missversteht, dass es mir nicht um Grundsätzlichkeiten geht. Und ich habe mit der Art und Weise, wie ich kommuniziert habe, eine Kommunikationsbasis geschaffen, auf der es erstmal gar nicht zu großen Ablehnungen kommen kann. Ich habe also mit meiner Wortwahl für einen weiteren respektvollen und deeskalativen Umgang in diesem Gespräch gesorgt. Ja, das ist aufwendig, macht aber mehr Sinn, wenn wir uns um solche Sachen ein bisschen kümmern. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das relativ einfach? Und deswegen habe ich dir hier für diese Podcast-Folge mal so 3, 4, 5 meiner Lieblingstipps mitgebracht. Und du kannst ja mal schauen, vielleicht hörst du diese Podcast-Folge ein zweites Mal an, denn ich habe direkt zu Beginn eine Kommunikationstechnik hier in diesem Podcast versteckt und du guckst mal, welche von denen, die ich jetzt gleich aufzähle, das eigentlich war. Fangen wir mal mit meiner Lieblingsrhetoriktechnik Nummer 1 an und das ist die Antizipation. Hast du von Antizipation schon mal gehört? Es geht im Grunde darum, nicht einfach immer zu sagen, was einem gerade durch den Kopf geht und das Problem sofort anzusprechen beziehungsweise darauf zu warten, dass es jemand anderes anspricht. Es geht also um Kommunikation dieses berühmten Elefanten im Raum. Und Antizipation hat das Ziel, dass du Einwände entkräftest, bevor sie ausgesprochen werden. Gute Verkäufer machen das. Verkäufer am Telefon sagen immer, bevor Sie jetzt sagen, das und das Produkt passt gar nicht zu Ihnen, geben Sie mir mal 2 Minuten Zeit und ich erkläre Ihnen, warum das so gut funktioniert und auch für Sie hilfreich ist. Also diese Technik bedeutet, sprich mögliche Gegenargumente selbst an und umrahme sie positiv. So, was könnte das jetzt bedeuten? Nehmen wir mal an, da kommt eine Mama oder ein Papa, die sich über die zu enge Führung in deinem Unterricht beschweren oder die zu enge Führung und Struktur in deiner Klasse, in deiner Gruppe oder wo immer du arbeitest. Und du hast Sorge, dass das Thema heute angesprochen wird, dass sich jemand in diesem Gespräch heute über die enge Struktur beschwert. Dann bedeutet Antizipation, mach dir Gedanken, was könnten diese Eltern sagen und sprich diesen Einwand direkt an. Und das würde dann folgendermaßen lauten, schön, dass Sie da sind. Sie fragen sich jetzt bestimmt, ob die Struktur in meiner Klasse nicht stellenweise viel zu eng ist. Und sie machen sich vielleicht sogar Sorgen, ob das zum Vor- oder Nachteil der Kinder sein kann. Und genau darum soll es heute gehen. Es soll ein bisschen darum gehen, wie ich Ihnen zeigen kann, dass mit ein bisschen Struktur auch Ihr Kind davon profitiert. So, das heißt, du hast einmal das schon angesprochen, was kommen wird, hast es positiv umrahmt und in einen Kontext gesetzt und du erzeugst damit immer so einen klitzekleinen Cliffhanger. Also Menschen wollen ja jetzt wissen, aha, okay, ja dann erzähl mal. Ach ja, ich bin ja so ein ungeduldiges Kerlchen. Pass auf, ich mach das jetzt auch mal. Ich erzähl dir nämlich, wo ich das hier in dieser Podcast-Folge auch schon gemacht habe. Vielleicht ist es dir ja aufgefallen. Ich habe die Podcast-Folge gestartet und habe gesagt, hey Leute, bevor es Menschen gibt, die vielleicht diesen Podcast gar nicht hören, weil sie denken, ich erzähle immer zu viele Anekdoten, würde ich heute einfach ganz gerne mal ohne große Umschweife direkt zum Kern dieser Podcast-Folge kommen. Das ist Antizipation. Es bedeutet, ich hole die Menschen ab, die gerne etwas dagegen haben oder die mit meinen Tipps total gerne was anfangen möchten, aber nicht immer mein Geschwafel ertragen möchten. Das heißt, ich sage einmal, Leute, keine Sorge, das und das und das wird heute passieren, so und so sieht's aus, also fühl dich gut. Antizipation, sprich also das an, was viele Menschen als Kritik mitbringen könnten. Ist eine spannende Technik. So, kommen wir zu Punkt 2. Und Punkt 2 ist etwas, was ein bisschen Übung erfordert. Und zwar geht es um sokratische Fragetechniken. Ja, also das Ziel einer sokratischen Fragetechnik ist, dass du bei Eltern selbst Einsicht erzeugst, statt zu überzeugen. Es gilt ja sowieso das alte kommunikative Grundgesetz, wer fragt, der führt. Also du sollst im Gespräch lieber Fragen stellen, als etwas zu sagen. Durch Fragen holst du deinen Mitmenschen in die Zusammenarbeit und es finden eigene Gedankenprozesse statt. Und genau darum geht's. Und das kommt auch ein bisschen aus der Systemik, ne? Systemische Fragetechnik ist auch ein riesengroßer Block bei uns in der Ausbildung Krise- und Konfliktpädagogik. Aber hier kommt das passende Beispiel zu sokratischen Fragetechniken. Es gibt diesen absoluten Elternklassiker, ne? Du erzählst irgendeine herausfordernde Problematik aus der Schule und dann kommt der Klassiker, also zu Hause macht er das nicht. So. Und jetzt könntest du sowas sagen wie, aha, das ist ja spannend, okay, jetzt ist aber Schule hier ein anderer Ort und jetzt müssen wir zusehen, dass das auch hier klappt. Das könntest du tun, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand positiv dieser Formulierung gegenüber eingestellt ist, sehr, sehr gering. Und hier setzen jetzt Fragetechniken an. Eltern sagen, zu Hause macht er das nicht. Dann könntest du ja sagen, aha, das ist ja spannend. Was glauben Sie, ist denn hier anders als in der Schule? Oder was glauben Sie, was würde denn Ihrem Kind in solchen Momenten in der Schule helfen? Oder wie könnte ich erreichen, dass das, was zu Hause gut klappt, auch hier gut klappt? Ja, ihr merkt schon, das hat manchmal so ein Kribbelgefühl. Es gibt Menschen, die haben was dagegen, die empfinden diese Fragetechniken eher als Downgrade ihrer eigenen Person, ihrer eigenen Position. Es geht manchmal um das Gefühl zu verlieren, sich zu klein zu machen, Eltern in den A zu kriechen und so weiter. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht um das richtige Verständnis von meiner Wirkung. Möchte ich Menschen in die Kommunikation bringen? Möchte ich Menschen in die Zusammenarbeit bringen? Oder will ich, dass sie einfach nur dagegen sind? Damit du sokratische Fragetechniken oder Fragetechniken allgemein gut anwenden kannst, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, nee, ich will mich nicht so klein machen, hier eine kleine Erklärung und eine kleine Idee dazu. Es geht um das Verständnis von Hochstatus und Tiefstatus. Hast du davon schon mal gehört? Also im Hochstatus sind wir Herr der Situation, wir führen ein Gespräch, wir wissen, was wir sagen, wir fühlen uns gut, wir sind fit, wir kennen unsere Argumente, wir sind also absolut davon überzeugt, dass das, was wir hier gerade machen, auch die Position, die ich habe, die Art und Weise, wie ich es mache, einfach alles ist gerade passend und stimmig. Tiefstatus hingegen beschreibt manchmal das genaue Gegenteil davon. Also wir sind klein, wir reden leise, wir sagen sowas wie, ja und ach ja, dann weiß ich jetzt gerade auch nicht und so weiter und so weiter. Also Hochstatus und Tiefstatus sind im Prinzip genau das Gegenteil. Jetzt gibt's aber beim Hochstatus und Tiefstatus ein kleines Missverständnis. Manche denken, dass ein Hochstatus immer nur laut und nach vorne ist und derjenige, der jetzt das Sagen hat. Das stimmt aber gar nicht. Du kannst auch im Hochstatus sein und gleichzeitig eine devote Position einnehmen. Hochstatus kannst du haben, auch wenn du Fragetechniken anwendest, weil du dir dann zum Beispiel sicher um die Technik bist, weil du weißt, dass du mit der Fragetechnik Herr des Gesprächs bleibst, dass du mit der Fragetechnik viel, viel überzeugender und auch professioneller wirkst, als wenn du einfach nur etwas sagen müsstest oder würdest. Also, für alle Menschen, denen es manchmal schwerfällt, sich selber ein bisschen zurückzunehmen und lieber etwas zu fragen und klein zu machen oder Eltern als Experten einzuladen, vergiss bitte nicht, das kannst du alles aus einem Hochstatus heraus kommunizieren und du kannst dabei immer noch das Gefühl transportieren, du bist Herr der Lage, Herr der Situation, Frau natürlich auch und alle Menschen dazwischen natürlich auch. Also verwechselt bitte nicht Tiefstatus und Hochstatus mit ich bin Chef und ich bin kein Chef. Darum geht's nämlich gar nicht. Also nochmal, Tipp 2 sind sokratische Fragetechniken und ich komme direkt zu Tipp 3. Hier geht's nämlich um das Bilden von Triaden. Das Spannende bei Triadenbilden ist, dass es jetzt keine große rhetorische Technik ist, sondern eher so eine kleine sprachliche Finesse. Triaden haben das Ziel, dass du sprachlich überzeugender und erinnerungswürdiger klingst. Das bedeutet, formuliere Botschaften in Dreierschritten, weil Dreierschritte einfach genau dieses Ziel verfolgen. Du wirkst kompetenter, du wirkst seriöser, du wirkst klarer in der Kommunikation und bist dadurch viel, viel überzeugender. Du kannst sagen, ihr Kind profitiert von einem engen Rahmen. So. Dann hast du einfach mal gesagt, ihr Kind profitiert von einem engen Rahmen. Wenn du aber sagst, ihr Kind profitiert ganz, ganz deutlich von Klarheit, Konsequenz und Vertrauen, dann wirkt das ganz anders. Ihr Kind darf hier lernen, sich zu konzentrieren, Verantwortung zu übernehmen und stolz auf sich zu sein. Merkt ihr das? Das hat einen unfassbaren Impact, wenn du dir so 2, 3, 4, 5 Stichpunkte mal machst und sagst, hey, das werde ich mal als Triade in ein Gespräch einbringen, gerade dann, wenn ich ein Argument noch stärker aussehen lassen möchte. Denn drei Gliederungen, so, klingen harmonischer und abschließend und kraftvoll. Mit abschließend ist übrigens gemeint, wenn ich sowas sage wie, ihr Kind braucht Klarheit, Konsequenz und Vertrauen, dann ist dahinter ein Punkt. Ja? So, und jetzt kommt was für Profis. Wir sind bei Tipp Nummer 4. Hier geht's ähnlich wie beim Triadenbilden um die Dreischritt-Argumentation. Und das ist eine meiner Lieblingstechniken. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, das ist eine meiner Lieblingstechniken. Ich liebe einfach Rhetorik und ich liebe das Arbeiten mit diesen Kommunikationstechniken. Also, Dreischritt-Argumentation. Vielleicht hast du schon mal was von Logos, Ethos, Pathos gehört. Was könnte ich damit meinen? Also, bei Logos geht's um einen faktischen Start. Du kommst mit einer klaren Problematik, mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten, mit irgendetwas, was unumstößlich ist. Ethos bedeutet, du setzt danach einen Vertrauensanker, der Kooperation in Aussicht stellt, der Verständnis in Aussicht stellt und danach kommt Pathos. Pathos bedeutet, du zielst auf Emotionen. Und wenn du diesen drei Schritten machst, Logos, Ethos, Pathos, dann bist du damit viel, viel überzeugender. Du steigerst deine Überzeugungskraft und du hast auch noch eine klare Struktur. Jetzt stellst du dir zu Recht die Frage, ja, kognitiv verstanden, emotional noch nicht, wie geht's? Hier kommt das Beispiel. Also, faktischer Start zum Beispiel. Frau So-und-so, in den letzten 3 Wochen gab es 4 Vorfälle auf dem Pausenhof. So, das ist erstmal Logos, Beschreibung der Problematik. Jetzt kommt Vertrauensanker Ethos. Mir ist wichtig, dass wir sachlich und gemeinsam schauen, was da an dieser Stelle jetzt helfen kann. Und jetzt kommt der Pathos, nämlich Emotionen und Ziele betonen. Denn wir wollen doch beide, dass ihr Kind wieder Freude an Schule hat. Nochmal. Logos, Ethos, Pathos. In den letzten 3 Wochen gab es 4 Vorfälle auf dem Schulhof, Frau So-und-so. Mir ist wichtig, dass wir sachlich und gemeinsam schauen, was jetzt hier an dieser Stelle helfen kann. Denn wir wollen doch beide, dass ihr Kind wieder Freude an Schule hat. Logos, Ethos, Pathos. Das ist richtig, richtig cool, ist aber anstrengend, denn es braucht ein bisschen Vorarbeit bzw. Übung. Wenn du da an dieser Stelle eine kleine Struktur brauchst, die dir beim Denken hilft, dann kannst du dich an so kleinen Ankersätzen ein bisschen entlanghangeln. Mir hilft unfassbar doll, dass nachdem ich den Logos beschrieben habe, also die rationale Herausforderung, das Problem, nenne ich es jetzt einfach mal, dann ist der Ethos bei mir immer ein einleitender Satz, der beginnt mit, mir ist wichtig, dass. Also Problem beschreiben, dann kommt ein mir ist wichtig, dass Satz. Und bei Pathos, denn wir wollen doch beide. Nochmal, Problem beschreiben, Logos, Ethos, mir ist wichtig, dass. Und dann Pathos, denn wir wollen doch beide. Und ich mache dir mal ein Beispiel, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, ich will dir damit einfach nur zeigen, wie einfach das funktioniert, wenn man das ein bisschen trainiert hat und auch ein bisschen Fokus darauf legen möchte. Also, wir ziehen uns mal so ein Beispiel aus der Hose, so ein Klassiker in Schule, was ich vergessene Hausaufgaben, achtmal vergessene Hausaufgaben, du lädst Mama oder Papa zum Elterngespräch ein. So, es geht los. Logos, Ratio. Frau XY, Herr XY, schön, dass Sie da sind. Ich habe Sie eingeladen, weil wir 8 vergessene Hausaufgaben in der letzten Zeit haben. Mir ist wichtig, dass Sie und ich da in einem Boot sachlich und konstruktiv für Ihr Kind zusammenarbeiten. Denn wir wollen doch sicherlich beide, dass es Ihrem Sohn hier in Schule gut geht, dass wir uns zukünftig nicht um so Kleinigkeiten wie Hausaufgaben streiten, sondern dass wir uns viel eher in den nächsten Gesprächen auf die Ressourcen Ihres Kindes konzentrieren können, die tatsächlich zahlreich vorhanden sind. Boah, so, also Logos, Ethos, Pathos. Kannst du ein bisschen üben? Also Faktenbeschreibung, dann mir ist wichtig das und dann wir wollen doch beide. Mach das bitte so ein bisschen zu deinem Eigen. Also die Wortwahl muss dann auch zu dir passen. So, nähern wir uns mal dem Ende. Es gibt noch eine kleine Technik, die ich dir einmal mitgeben möchte. Ich habe sie hier in der Podcast-Folge schon erwähnt. Ich erwähne sie in meinen Seminaren immer wieder. Es geht um rhetorische Brücken. Rhetorische Brücken sind Verbinder, statt Konfrontationen zu schaffen. Verbindung statt Konfrontation. Es geht um so Kleinigkeiten wie das Wörtchen aber. Lasst uns bitte aber aus unserem Wortschatz streichen und durch ein und oder ein und gleichzeitig zu ersetzen. Denn ein und gleichzeitig hat die Macht, zwei Standpunkte zu verbinden. Ein aber schickt zwei Standpunkte immer in die konträre Richtung. Du kannst sagen, ja, Herr XY, ich verstehe Ihren Punkt, aber hier in Schule muss das klappen. Na, dann hast du mit dem Aber auf jeden Fall Konfrontation aufgemacht. Du hast den Punkt des Papas, du hast aber auch deinen und es gibt kein verbindendes Element. Wenn du das Aber durch einen gleichzeitig ersetzt, wird die Wirkung eine ganz andere. Und denk nochmal an den Anfang dieser Podcast-Folge zurück, wo ich gesagt habe, es geht immer um die Wirkung. Nicht um das, was du sagst, es geht um das, was jemand hört. Du kannst nämlich auch sagen, Herr XY, ich verstehe Ihren Punkt. Ich habe da großes Verständnis für. Und gleichzeitig sehe ich, dass es hier in Schule Herausforderungen gibt und deswegen wäre meine Frage, und dann kannst du eine sokratische Frage anstellen, wie kann das hier in Schule gelingen und was brauchen wir gemeinsam dafür, damit das funktioniert? Es geht nur bei Rhetorik um die Wirkung und was mein Gegenüber versteht. Es geht nicht um das, was du sagst. So, ich hoffe, das konnte ich jetzt einmal mit Nachdruck in deinen Schädel hämmern. Es gibt natürlich noch tausende Techniken, die alle unfassbar viel Spaß machen, die ganz, ganz viel Wirkung haben. In das Thema Fragetechniken kann man stundenlang einsteigen und genau das machen wir zum Beispiel auch in der Ausbildung Krise- und Konfliktpädagogik. Wenn es spannend ist, schau es mal für dich an. So. Und wie auch in den vergangenen 140.000 Folgen wünsche ich dir auch nach dieser Folge gutes Umsetzen und vielleicht nochmal mehr in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir, dass du verstanden hast, dass nichts von dem, was ich dir hier in diesem Podcast mitgebe, einfach so funktioniert, weil es ein guter Tipp ist oder weil es eine gute Strategie ist. Alles das, was ich hier sage, funktioniert so gut, weil ich derjenige bin, der das anwendet, weil ich das zu meinem gemacht habe, weil es meiner Art zu kommunizieren entspricht, meiner Idee von Leben, von meiner Persönlichkeit, von allem. Das kriegt dann am Ende einen authentischen Faktor. Und Konfliktmanagement lebt von Authentizität mit gleichzeitiger Klarheit. Also setz dich bitte hin und mach alles das, was heute in dieser Podcast-Folge steckt und in den letzten anderen auch, bitte zu deinem eigenen. Mach deine eigenen Worte draus, verliere aber die Klarheit und den Sinn dieses Tipps oder der Strategie, die dich beeindruckt hat, nicht. So, dann Krisen- und Konfliktpädagogik, die Ausbildung. Wir starten wieder. Das heißt, du kannst dich ab jetzt wieder für ein Gespräch mit mir eintragen auf unserer Homepage einfachkrisenfest.com/Ausbildung. Da findest du wirklich alle relevanten Informationen zur Ausbildung, wie lang die geht, was sie kostet, steht tatsächlich ganz transparent drauf, welche Inhalte vorkommen, was nicht passiert, auch das haben wir mal aufgeschrieben. Es gibt einen riesengroßen FAQ-Bereich auf der Homepage. Also hör dir das und liest dir das bitte einfach mal durch. Nee, hörst dir an und liest es dir bitte einfach mal durch. Und wenn du denkst, oh Mann, das ist eine Ausbildung, die richtig spannend klingt und ich sehe ja gerade, die wird dieses Jahr noch TÜV-zertifiziert, ist anerkannt, ist online, passt in jeden Terminkalender. Das könnte was für mich sein. Und wenn du einer von diesen 15.000 Menschen bist, die seit 4 Jahren um die Ausbildung herumschlawenzeln und die ganze Zeit denken, ach, irgendwann mache ich das. Es muss nur jetzt weniger Herausforderungen geben und es muss noch besser mein Terminkalender passen. Hier die kleine ernüchternde Wahrheit. Es wird in deinem Leben nie, ich betone nie, den Zeitpunkt geben, an dem du weniger Herausforderungen hast. Es wird in deinem Leben nie den Zeitpunkt geben, an dem du mehr Zeit hast. Es wird immer gute Gründe geben, die dagegen sprechen. Es geht ums Anfangen. Es geht ums Machen. Es geht um den ersten Schritt gehen, auch wenn das Gefühl vielleicht konträr ist. Ja, so richtig passt es sich. Aber hier vielleicht noch ein kleiner Gedanke, den ich allen Menschen sage, die mir am Telefon sowas sagen wie, ich habe eigentlich gar keine Zeit und ich habe so viele Herausforderungen. Den sage ich nämlich immer, die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik ist genau dann richtig, wenn dein Arsch voll Arbeit steckt. Wenn du so viele Herausforderungen in deinem Leben hast, so viele Konflikte in Schule hast, dass du nicht weißt, wo oben und unten ist. Dann ist diese Ausbildung genau das, was du jetzt brauchst. Denn es macht doch überhaupt keinen Sinn, an all den Herausforderungen erstmal so rumzudoktern, wie du es die letzten Male getan hast, mit Konfliktlösungsstrategien umherzugehen, die offensichtlich nicht gereicht haben, sonst würden wir beide ja nicht über die Ausbildung nachdenken. Also wenn du viele Herausforderungen hast, gerade dann lohnt sich die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik, dann kannst du nämlich all die Herausforderungen schon mit den richtigen Techniken und Strategien und einer ganz entspannten Haltung bewältigen. Und letztes Totschlagargument für die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik ist, das hier ist die einzige Ausbildung im pädagogischen Bereich, die dir mehr Zeit bringt, als sie kostet. Die Zeit, die du in diese Ausbildung investierst, die bekommst du hinterher 1000-fach zurück. Versprochen. Denn dein pädagogischer Alltag wird leichter. So, guck dir die Ausbildung an, wenn du Bock hast, uns mal auf einem Seminar kennenzulernen, das heißt mich und mein Team. Ihr könnt uns ja in die Schule, in die Kita holen, einfach mal auf der Homepage eine kleine Anfrage dafür ausfüllen, plant bitte langfristig mit uns. Wenn ihr Lust auf einen kleinen Vortrag habt, auch das könnt ihr bei uns anfragen. Und auf unserer Homepage im Bereich Events, da findet ihr alle öffentlichen Seminare und alle öffentlichen Auftritte von mir und von meinen Kolleginnen und Kollegen, zu denen ihr einfach kommen könnt, wenn ihr eine bescheuerte Schule habt, die sowas sagt wie, nee, den Raphael holen wir uns nicht, das ist ja bescheuert, der ist ja nur Erzieher, der kann ja nichts. So, in dem Sinne, gutes Umsetzen, wir hören uns wieder nach der Pause in 14 Tagen und lasst euch nicht ärgern, schon gar nicht von mir.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.